I'm Captain Lee Adama, personal representative of the President. We're in a crisis. Thousands of us are on the verge of dying from dehydration. And the good news is we have found water. The bad news is it's located on a moon with harsh environmental conditions. We need 1,000 able-bodied men to help us get that water. President Roslin feels that you represent our best chance. She also recognizes that you are not slaves. Any man who volunteers to help us during this emergency will earn freedom points, which can be applied toward earning his release. We're offering you a chance for a new beginning. Whoever's interested, please just step out of yourself.
Thank you for your offer. We respectfully decline.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnhofskino Galactica, dem Battlestar Galactica Podcast, die neue Serie mit meiner Wenigkeit Patrick und
mit mir, Britt-Marie. Hallo.
Hallo, Britt-Marie. Wie geht es dir?
Gut soweit.
Da draußen, in der Weite des
Alls. Ja, oh, kalt und dunkel.
Wie geht's dir angesichts der heutigen Folge bis D-Day? Meuterei auf der Astral Queen, über die wir jetzt sprechen. Hat sie gefallen oder sagst du,
Ich fand's gut.
Okay. Ich fand sie okay. Aber warum, das erläutere ich gleich. Zunächst sei gesagt und vorweggeschickt, wir sind ein wöchentlicher Battlestar Galactica, die Reboot-Serie Podcast. Wir spoiler nichts, wobei ich eben Kenntnis habe um zukünftige Episoden. Ich habe die ganze Serie schon mal gesehen und Britt-Marie kennt bis dato keine einzige Folge, beziehungsweise sie kennt kaum eine Folge, sie kennt nur 5.
Ja, genau. Und selbst der eine große Spoiler, den ich vor der Serie kannte, der ist schon durch. Das ist nämlich wer Boomer oder was ist, die ist, glaube ich, ist die 8? Ich glaube 8, gell? Wer hat welche Nummer? Genau, wer Boomer oder 8 ist. Das war der einzige Spoiler, den ich wusste.
Ich glaube, um die Zahlen der Menschlichen zu lohnen, weiß man auch gar nicht wirklich. Also ich meine, 6 ist ja klar, aber ich glaube, die werden auch nicht alle beziffert zu Beginn. Das weiß man, glaube ich, erst später.
Ich gucke ja immer mal in das Battlestar Galactica Wiki, das Fans angelegt haben. Und da wurde sie mit 8 bezeichnet. Dann dachte ich, ach, sie hat die 8, habe ich es verpasst. So kriegt man dann auch manchmal einen kleinen Spoiler, aber das passt schon. Wer jetzt welche Nummer hat, das ist ja eigentlich ja nicht so wichtig, hoffentlich.
Ja, Bastille Day ist die dritte reguläre Folge von Battlestar Galactica und die 5. insgesamt, wenn man eben den Pilotfilm oder die Miniserie als 2 Folgen zählt, aber auch das kann man unterschiedlich handhaben, so oder so, irgendwann wird das auch kein Thema mehr sein, genauso wie die Erscheinungsdaten der Serie, die sich dann eben auch international anpassen. Bei der Folge war es jetzt so, dass die eben Ende 2004 in UK erschienen ist, bei Sky. Und Anfang 2005 bei Sci-Fi, also in den USA, in ihrem eigenen Produktionsland, ein paar Monate später. Das lag eben an dem Produktionsabkommen, über das wir das letzte Mal gesprochen haben. Von wegen Sky bezuschusst das ganze Unternehmen, aber hat dafür ab Erstausstrahlungsrechte. Und könnte man heute so nicht mehr machen, weil heute ist Internet noch billiger, als es 2004 war. Und man kann Daten über weite Strecken rumschicken in der Welt und ganze Folgen rippen. Aber Anfang der Nullerjahre war das wohl einfach noch ein Geschäftsmodell, sowas. Bisschen Housekeeping, kein wirkliches, also will heißen keine klassischen Korrekturen, aber so ein paar Ergänzungen zum letzten Mal. Wir haben ein bisschen über die militärischen Ränge geredet, die habe ich nochmal nachgeguckt. Im Battlestar Galactica sind das folgende. Ganz oben ist der Admiral, wir kennen bisher keinen in dieser Serie. Dann der Commander, zum Beispiel eben Adama. Dann der Colonel, Ty, Major, kennen wir auch noch keinen, meines Wissens nach. Captain, das wäre zum Beispiel hier Lee Adama. Dann die ganzen Lieutenants und dann gibt es noch Lieutenants Junior Grade. Und Ensign, also Fähnrich für alle Star Trek-Fans da draußen. aber Ensigns kennen wir auch nicht. Und da gibt es natürlich auch nochmal verschiedene hierarchische Stufen da so bei den Mechanikern und bei den eben nicht militärischen Besatzungsmitgliedern. Aber die spare ich mir jetzt hier mal an dieser Stelle. Wir haben kurz uns gefragt, wie viel Zeit hatten die drin für die Dreharbeiten? Das sind immer 8 Drehtage pro Episode, weil wir uns, glaube ich, gewundert hatten bei einer Szene, ob die da nicht vielleicht einen besseren Take hatten. Aber das wird schon ordentlich unter Dampf hier gekocht, diese Serie. Also 8 Drehtage pro Episode sind nicht viel. Und die ganze Staffel hier mit 13 Folgen haben sie produziert im April bis September 2004. Ich habe, glaube ich, fälschlicherweise, meine ich, die, also Duala, als Pilotin bezeichnet. Die ist Kommunikationsoffizierin, das sei hier mal klargestellt. Ihren vollen Namen erfahren wir, glaube ich, erst in der zweiten Staffel, aber ich spoiler den hier mal schon. Sie heißt nämlich Anastasia mit Vornamen. Jetzt habt ihr Geheimwissen für alle Menschen, die auch die Serie noch nicht geguckt haben. Gespielt von Candice McClure. Und ich achte darauf, ihren Namen auch korrekt zu benennen in zukünftigen Folgen. Aber ein großer Fauxpas, Britt-Marie. Ich hoffe, du konntest mir verzeihen und hast jetzt nicht die ganze Woche nervös nachts im Bett gewälzt.
Genau.
Ich habe Boxy, wiederholt Bucky genannt.
Ja, und jetzt muss ich mal sagen, also erstens klingt doch irgendwie gleich. Also wenn man ein bisschen nuschelt, geht es durch. Also ich habe da kein Problem mit. Plus, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja, habe ja schon öfter mal gesagt, ich bin schlecht mit Namen. Und ich finde tatsächlich hier bei Battlestar Galactica ist immer noch schwer für mich. Ich meine, gut, das ist jetzt die dritte Episode. Ich finde es immer noch schwer, die Namen irgendwie zuzuordnen. Also ich meine, die Hauptdarsteller, die habe ich im Griff. Aber Boomer?
Ja. Starbuck? Siehst du,
es fängt Apollo? Schon an.
Ja.
Nein, nein, Apollo ist mir klar. Boomer und Star und
Cara Frey, Starbuck, ja.
Starbuck, okay. Genau. Ja. Boomer, Starbuck, also diese ganzen Pilotennamen und so. Apollo, lustigerweise, der ist irgendwie sehr einprägsam. Aber irgendwie, also du siehst, ich versage. Und dann habe ich heute auch wieder, ich habe heute auch schon wieder beim Vorbereiten nicht so, okay, wie hieß der Chief Engineer? Ich nenne ihn einfach Chief. Und wie hieß nochmal Boomer? Also eigentlich mit richtigem Namen? Nee, es war Sharon, aber war es nicht Lauren? Ach, ich, weißt du, so. Also meine Vorbereitung ist Chaos. Ich muss mir irgendwann mal so einen Stammbaum malen oder so einen Namensbaum. So. Das heißt, dir ist Buckley und
Boxy.
Boxy und Bucky und Buckley ist dir verziehen, wobei, wie gesagt, erstens war der nur einmal bisher da und zweitens spielt der keine große Rolle und drittens hört sich da fast gleich an. Also ich habe da, ja, wir haben es korrigiert, so, Punkt.
Wir hätten, fällt mir an der Stelle ein, dann vielleicht noch über die alte Serie reden sollen, weil da hatten die alle tatsächlich nur einen Namen. Ich meine, Gaius Balta war eben Balta und Apollo war Apollo. Das war nicht sein Pilotenrufname, das war sein Eigenname. Der hatte auch keinen sonstigen Namen. Ich meine, auch Command Adama, der war eben nur Adama. Der hatte auch keinen Vornamen oder Zunamen. Cara Thrace gab es auch nicht. Es gab eben nur Starbuck. Die hieß eben auch Starbuck. Hallo Starbuck, wie geht es dir? Und die heißt sie eben Cara Thrace. Genauso wie Boomer. Also ganz abgesehen davon, dass eben Boomer und Starbuck Kerl waren in der alten Serie.
Ja.
Das macht schon einfacher. Also nicht einfacher im Sinne von der Geschlechterzuordnung, aber die hatten eben alle nur einen verdammten Namen. Und natürlich sagten aus nachvollziehbaren Gründen Ron Moore und David Icke, ja, ich glaube, das fliegt heute nicht mehr. Das können wir nicht machen. In einer zeitgenössischen Serie, die ernst genommen werden will, heißen eben unsere Hauptfiguren Apollo und Starbuck mit Eigennamen. Das kann man nicht machen. Also.
Ich finde die Lösung ja eigentlich ganz elegant, mit daraus eben Rufnamen oder Pilotennamen zu machen oder eben Spitznamen. Ja, wir sind in Folge 3. Wenn wir am Ende der ersten Staffel sind, da bete ich wahrscheinlich die Namen rückwärts. Also das ist jetzt nur ein kleiner Schluck auf am Anfang der Staffel.
Und ich glaube, das war's auch mit dem Housekeeping tatsächlich. So, soweit. Und der Rest, den schiebe ich hinterher. Noch irgendwelche Gedanken im Vorfeld dieser Episode? Fühlte sich die für dich ein bisschen anders an? Oder sagtest du, das ist bisher wie aus einem Guss?
Naja, gut. Aus einem Guss kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war eine solide Folge. Das ist auch eher so die Folge, wie ich sie mir ehrlich gesagt vorgestellt habe, als ich an Battlestar Galactica gedacht habe. So ein bisschen Militär und Action. Es war ja doch eigentlich eine Action-Folge im weitesten Sinne. Und dann natürlich aber auch ein bisschen politische Auseinandersetzung. Also so in diese Richtung habe ich mir das eher vorgestellt. Plus, was ich hier noch ganz spannend finde, und war natürlich der Name der Folge. Im Original ja Bastille Day. Im Deutschen Meuterei auf der Warte.
Astro Queen.
Astro Queen, genau. Wo wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen haben, dass Titel immer so so viel verraten. Aber da hat man sich natürlich, habe ich mich natürlich gefragt, Moment, Bastille Day, okay, französische Revolution. Und mir war nicht ganz klar, also mir ist schon klar, dass Bastille Day der Tag ist, an dem die Bastille gestürmt wurde. Und das war damals der Startschuss quasi der Französischen Revolution. Und wenn ich an Französische Revolution denke, denke ich natürlich gleich immer auch sofort an die, an diesen, wenn ich jetzt Catchphrase sage, schäm dich, Geschichte 6 Sätzen, aber an die, an den Spruch quasi, der sehr, sehr wichtig ist, dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also Liberté, Egalité, Fraternité, was ja so steht für die Französische Revolution. Und ich habe mich halt ein bisschen gefragt, gerade auch mit der Geschichte, die wir hier erzählt bekommen, bekommen in der Episode. Da können wir dann nachher nochmal ein bisschen drüber sinnieren. Sarek wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal in der Serie auftauchen. Der hat hier quasi nur seinen Startschuss bekommen. Und dass er ihn bekommen hat in einer Folge, die Bastille Day heißt. Und die Referenz zur Französischen Revolution, wo es eben geht um Gleichheit, Freiheit, Bürgerlichkeit, was ja eigentlich auch gleichbedeutend ist mit der demokratischen Idee, also dass alle gleich sind und alle die gleichen Rechte haben und alle auch die gleichen Verantwortung und so weiter. Und das ja sowieso etwas ist, wo es immer wieder zu Unstimmigkeiten kommt hier in der Flotte sozusagen. Ja. Frag ich mich, welche Position dann Sarek später noch haben wird, weil im Moment legt dieser Titel, finde ich, nahe, dass er eigentlich auf der guten Seite steht. Und das tut er ja eigentlich nicht. Also ich frage mich, ob der Titel mehr auszusagen hat, als also ob der einen Sinn hat, ob da irgendein Foreshadowing drin liegt oder weißt du, also irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, ich arbeite mich noch so ein bisschen an diesem Titel ab. Also der ist irgendwie, ich glaube, der ist wichtig. Ja, so.
Ich möchte das auch nicht weiter kommentieren, ehrlich gesagt, ja. Aber du hast ja recht.
Nein, das sind halt so meine Gedanken gewesen, als ich gehört habe, Bastille.
Ja, und ich glaube, daran liegt auch mein Hauptkritikpunkt an der deutschsprachigen, ich wollte gerade sagen, Übersetzung, ist aber einfach keine an der Abwandlung, weil es sehr viel plakativer und eindeutig negativer besetzter klingt. Also abgesehen davon, dass es eben einfach platt klingt, zu sagen, Meuterei auf der Astral Queen. Wobei ich mich eben auch frage, können Strafgefangene meutern? Eigentlich ja nicht, ne?
Ja, also aber vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ich meine, es kann ja vielleicht auch ganz, ganz simpel sein. Bastille war ja das große Gefängnis in Frankreich und hier wird ja quasi auch ein Gefängnisschiff wird ja dann quasi nicht gestürmt, aber ist halt der zentrale Schauplatz. Ja. Und dass man da einfach dann da den Vergleich gezogen hat, ganz simpel nach dem Motto, ja, das eine war ein Gefängnis, das ist auch ein Gefängnis, dann nennen wir es halt Bastille Day. So.
Nee, der Originaltitel ist komplett fein und ist eben auch schön doppeldeutig und gibt Potenzial für die Zukunft, genau, weil das ist ja alles auch ein politisches Intrigenspiel.
Ja, aber ich finde, dieser Titel, der gibt dem Ganzen halt einen positiven Drall, weil eigentlich sehen wir ja doch die Französische Revolution als was Positives. Und also, wird ja gefeiert, gerade auch in Frankreich ist es ja der Nationaltag schlechthin, er wird ja eben gefeiert als der Sturz von Macht und Unterdrückung.
Ja, ja.
Und die Frage ist halt, wer repräsentiert denn hier jetzt Macht und Unterdrückung? Eigentlich ja die für uns gute Seite, nämlich Roslyn und Adama und, weißt du?
Ja, ja.
Also deswegen, da sind so viele Perspektiven drin. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Genau. Es gibt ja hier keine aristokratischen Strukturen in dieser Serie, aber eben auch so eine quasi selbsternannte Präsidentin oder eine, die sich nicht selber ernannt hat, aber eine, die aufgrund der Umstände einfach zu einer solchen bestimmt wurde. Und ich bin hier komplett, um ein bisschen vorzugreifen, komplett auf der Seite von Lia Dama, also von Apollo, der am Ende sagt, ja, das ist schon in Ordnung so für den Moment, aber lange könnt ihr, dass wir den wirklich demokratischen Strukturen hier wahren wollten, nicht durchziehen.
Na, vor allen Dingen, eigentlich hält sie sich ja auch wirklich tatsächlich an die demokratischen Strukturen, wie sie vorgegeben sind. Also noch bewegen sie sich ja innerhalb des, ich sag mal, legalen Rahmens. Wenn sie nach 7 Monaten dann sagen würde, wenn sie dann noch lebt, ich bleibe jetzt Präsidentin, ich ernenne mich quasi selber zu Präsidentin oder verlängere selbstständig meine Amtszeit oder was auch immer, dann wird es schwierig. Aber im Moment bewegen sie sich ja noch in einem vorgegebenen legalen Rahmen.
Absolut, innerhalb der aktuellen Legislaturperiode, die noch 7 Monate dauert. Darüber reden wir gleich. Ich hatte natürlich auch einen Hintergedanken, als ich fragte, wie hast du die Episode wahrgenommen und du sagtest schon, ja, actionreich und so weiter.
Ich ahne irgendwelche Regisseure oder so.
Nein, tatsächlich nur. Also vielleicht das einzige bisschen an Trivia, was jetzt kurz vorab, bevor wir uns den Handlungssträngen widmen, loswerden wollte, ist tatsächlich, dass Ron Moore und David Icke das so ein bisschen als Friedensangebot an den produzierenden Sender oder das Studio verstanden haben, die eben sehr, sehr vorsichtig waren mit dem, wird sich zu politisch und diese ganzen staffelübergreifenden Handlungsböden und diese großen Geschichten, die ihr erzählen wollt, könnt ihr nicht einfach mal so eine Standalone-Episode machen, die ordentlich actionreich ist, wo dann eben auch Leute, die Serie bisher nicht verfolgt haben, reingucken können und sagen können, ach, das war aber mal schön, ich schalte nächste Woche wieder ein. Und sie meinten, deswegen haben sie eben hier, das fällt schon auf, vor allem wenn man jetzt wie ich diese Handlungsstränge zusammenfasst, dass es abseits von der Kernhandlung, nämlich Meuterei auf der Astral Queen, eigentlich keine weiteren großartigen Handlungsentwicklungen gibt. Wir sehen einmal kurz Hilo und Boomer 2 auf Caprica, wir sehen einmal kurz Bolter im Gespräch mit Adama, auch ein bisschen Starbuck und Ty, aber das sind alles so Sachen, wenn die fehlen würden, ja, wäre nicht viel verloren.
Ja, die Frage ist halt für mich, ist tatsächlich die Folge in erster Linie dazu da, um uns Sarek vorzustellen, wenn er denn noch eine Rolle spielen sollte. Wenn nicht, dann nicht. Aber mehr sehe ich da jetzt. Und natürlich, klar, die stetige Auseinandersetzung zwischen ich hätte fast Führerschaft gesagt, das ist ja schwierig hier in Deutschland, zwischen Leitung und dem Rest. Also ja. Wer hat wie welche Macht, wer hat sie wem verliehen und wie sind die Autoritäten etc. Ja.
Wir widmen uns der Story in Meuterei auf der Astral Queen. Das ist auch so ein Track-Relikt, sagte, glaube ich, Ron Moore im Audiokommentar, weil er sagte, er würde heute, also Jahre später, als er den Audiokommentar aufgenommen hat, das Raumschiff nicht mehr Astral Queen nennen. Er meinte, aber er sei doch zu sehr im Track-Modus gewesen zu der Zeit. Was ich jetzt gar nicht so trackig finde, ehrlich gesagt, weil ich kann mich nicht an ein Schiff erinnern, das einen Frauennamen trägt bei Star Trek, aber na gut, ist ja auch kein Eigenname, so. Wir beginnen mal ganz harmlos und zwar mit der minimalsten aller Nebenhandlungen, die, glaube ich, so 90 Sekunden einnimmt, ganz zu Beginn der Episode. Auf Caprica geht es Boomer 2 zudem schlechter aufgrund der Strahlung. Eine Six und Leoben Conroy, also dieser PR-Mann, auch einer der menschlichen Aussehenden zu lohnen, diskutieren das Schicksal der Menschheit. Das war's.
Ja, das fand ich aber auch sehr, also bezeichnend. Wobei, also es gab zwei Sachen, die mich da überrascht haben. Erstens, die Städte waren komplett leer. Ich so, wo sind die Menschen? Das war ja auch eine Frage, die sich Boomer und Hilo gestellt haben, als sie da so durchliefen. Sie haben ja nur die Ratten quasi da gesehen. Und das ist natürlich wieder dieser Klassiker, wer überlebt einen atomaren Schlag, Erstschlag, wie auch immer, Ratten und, na, wie heißen die Dinger?
Kakerlaken.
Kakerlaken, genau. Ratten und Kakerlaken, das ist doch immer, heißt es doch immer. Das heißt, hier haben wir es vorgeführt bekommen. Und dann natürlich die beiden, die da von oben herunter beobachten. Und interessant hier auch die Perspektive fand ich, weil eben von oben herunter, wie so ein bisschen unter der Lupe, wie man Spezies, also niedrigere Spezies unter der Lupe betrachtet, weißt du? Also dass da auch einfach eine Hierarchie gleich eingebaut ist in diese Diskussion. Und das dann kombiniert eben mit der Diskussion, die beiden haben von wegen, ja, also die menschliche Rasse ist selbstzerstörerisch. Und wir sind quasi die Weiterentwicklung der menschlichen Rasse. Also ich finde es interessant, dass sie auf der einen Seite sagen, wir sind die Kinder der Menschen, also sich in eine Tradition stellen, aber gleichzeitig dann die Menschen ausrotten wollen, um dann quasi, als was sehen sie sich, ist die Frage, also als Evolution.
Als die Kinder oder? Der Menschen, die sich quasi emanzipieren müssen von ihren Eltern.
Ja, aber gehört zur Emanzipation die Tötung der Eltern? Das ist natürlich die große Frage. Aber das fand ich ganz interessant, ja.
Das ist einfach schon, da sind wir fast schon bei Freud, glaube ich. Aber
ja, du.
Ja, spannend. Ich fand den kurzen Moment auch hübsch. Mein erster Impuls dazu sagen, weil ich eben auch glaubte, mich zu erinnern, da kommt nicht mehr viel, warum diese Szene, aber sie hat tatsächlich einen gewissen Mehrwert. Also ich finde auch gut, ehrlich gesagt, dass die Serie dann doch wenigstens ganz kurz daran erinnert, da gibt es eben auch noch andere menschliche Aussehende zu lohnen und Caprica, also auf Caprica und sind eben auch noch Boomer 2 und Hilo unterwegs. Wenn auch, wie gesagt, lang dauert das nicht, außer die Kacke ist am Dampfen und mehr erfahren wir eigentlich auch nicht.
Ja, also wir sehen ja auch, dass die Strahlenmedikamente langsam ausgehen. Also wer weiß, wie lange die da noch haben. Ich glaube, es waren jetzt 12 Tage, nicht wahr? Wurde ja eingeblendet, glaube ich.
Ich fand die eine Kameraperspektive ganz hübsch und ich habe gemutmaßt, bevor ich den Audiokommentar hörte, dass es eben der Tatsache geschuldet ist, dass die wahrscheinlich an von Menschen recht stark bevölkerten Plätzen drehen mussten, also eben in Midtown, Vancouver. Und das sagt dann eben auch David Icke und Mo im Audiokommentar, sagen, ja, die Kameraperspektive hier so von unten hochgefilmt an den beiden ist kein künstlerischer Kniff, sondern eigentlich eher der Tatsache geschuldet, dass überall Leute rumliefen und sie filmten eben in diesem Mall. Und ja.
Ja, aber es passte und das ist ja dann auch so, man hat so ein bisschen das Gefühl auch dann, dass die Häuser und so, und auch weil die so leer sind, das erschlägt einen so. Also das hat eigentlich ganz gut in die Szenerie reingepasst.
Der nächste kurze Handlungsstrang ist eigentlich kein solcher, sondern glaube ich nur die zwei Mini-Ereignisse, die ich jetzt mal zu einem solchen Handlungsstrang zusammengefasst habe, nämlich Starbuck gerät weiterhin mit Colonel Ty aneinander, dessen Alkoholismus von allen kritisch beäugt wird. Zumindest habe ich so beäugt. Also eigentlich weiß jeder Bescheid. Gaius Bolter fragt derweil Adama Commander Adama auf Geheiß von Head Six nach einem nuklearen Sprengkopf bzw. dem darin enthaltenen Plutonium, um seinen Zylon-Detektor zu bauen. Und der Commander sagt, das soll er haben.
Ja, du, ja. Also ich frage mich ja immer zwischendrin, wenn ich diese Folgen sehe, habe ich da jetzt was verpasst? Habe ich was das letzte Mal nicht gehört? Wir haben schon festgestellt, manchmal ist das so, aber manchmal ist es auch einfach so, hä? So, und hier habe ich so ein bisschen so, also, kommen wir mal kurz auf Balter und seine ja. Also du hattest erwähnt, er benimmt sich ja doch seltsam für die Leute um ihn drumherum, was natürlich damit zusammenhängt, dass er diese Version von Six hat und eigentlich ständig in einem Zwiegespräch mit dir ist. Und wir uns ja auch schon gefragt haben, sind das jetzt Halluzinationen oder hat sie da tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ein Programm in ihn irgendwie rein installiert oder was auch immer. Und deswegen benimmt er sich einfach ein bisschen komisch. Übrigens finde ich auch total, es war echt so ein bisschen cringe, als er am Anfang versucht hat, mit Starbuck zu flirten, als sie da so lang lief. Und ich dachte so, oh, er versucht einfach wieder zurückzugehen zu seinem, weißt du, zu seinem hier Flirt-Image. Also ich bin hier so der Sunny Boy und so. Und es funktioniert nicht. Der ist ja, hat ja da auf Granit gebissen. Ja, aber in dem Gespräch mit Adama, da hat er ja auch dann irgendwie sein Glas fallen gelassen, ist zusammengezuckt, als Six ihn angeschrien hat. Und wenn du das nicht hast, diesen Kontext mit Six, dann würde ich auch denken, der verliert langsam hier so seinen Verstand irgendwie. Also der Druck wird zu groß. Und so einem Mann würde ich doch keine Atombombe, also oder zumindest keinen Nuklearsprengkopf an die Hand geben, aber na gut. Also das ist erstmal das eine. Welche Stellung hat Balta? Und aber er hat offensichtlich so einen guten Ruf und eben auch das Genie und hat ja auch bewiesen mit bestimmten Dingen, hat ja auch geholfen, hat ja auch dabei geholfen, dass Zylonen entdeckt wurden und so. Also er ist ja ein Asset und ich glaube, so behandelt Adama ihn auch. Also für ihn ist es einfach nur die Frage, ist es für mich ein Mehrwert, ihn hier zu haben oder nicht? Und aktuell ist es das. Und deswegen benutzt er ihn halt so. Aber also ja, es ist so ein bisschen so.
Das ist das eine.
Dann habe ich noch Fragen zu dem Zylon-Detektor, aber ich will jetzt nicht monologisieren. Du hast bestimmt auch was dazu zu sagen zu dem Ganzen.
Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Ich stelle mir auch die Frage, da habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben, als ich die Serie zum ersten Mal guckte. Jetzt habe ich ja den Luxus quasi, weil ich so vage über die Geschehnisse weiß. Ich habe jetzt auch keine innige Kenntnis der Ereignisse in jeder einzelnen Episode, aber ich weiß ja ungefähr, wohin die Reise geht. Und habe deswegen die Möglichkeit, mich auf andere Sachen zu konzentrieren und habe mir jetzt eben auch mal die Mühe gemacht, auch in dieser und vorherigen Folgen schon den Versuch zu unternehmen, also Head Six, die Six in seinem Kopf, wo auch immer, da so gedanklich auszublenden und zu versuchen nachzuempfinden, was die Figuren rund um Gaius Balta so von ihm denken, wenn er plötzlich zusammenzuckt und ich denke, die tun ihn ab einfach als schrulligen Exzentriker, so als das exzentrische Genie. Ich meine, gerade Männer wird das ja auch oft sehr zugestanden. Die können ja menschlich eklig sein wie sonst was, aber Hauptsache, sie haben ihren brillanten Geist. Das ist ja irgendwie die Großzügigkeit, die lässt man Frauen sehr selten, Frauen der Geschichte, aber auch in der aktuellen Zeit sehr selten.
Frauen sind hysterisch und Männer sind dann halt exzentrisch, genau.
Genau, so ist es, genau.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und ich denke mir halt, alles, was wir bisher gesehen haben, er ist ja auch nicht gewalttätig oder so, ja, das sind quasi so Ticks, die kann man auch eben erklären und entschuldigen mit, ja, die Situation ist halt einfach hier ein Pressure Cooker, ja, also es ist einfach viel, viel Stress und Druck und das entlädt sich bei ihm vielleicht so und außerdem wissen wir ja, er ist ein Genie und die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist ja fließend, solange er quasi uns hilft und ein Asset für uns ist, solange können wir da auch großzügig drüber hinwegsehen, also ich denke, so läuft es irgendwie, zumindest was die, was Adama und so angeht. Aber was ich nicht, also ich habe so ein bisschen Fragenprobleme. Also zum einen, die Diskussion mit Six, die er im Kopf hat, wo sie ihm ja quasi befehlt, dass er nach diesem Nuklearsprengkopf quasi fragen soll. Ja. Und er ihr ja einfach nur nachspricht. Also sie spricht ja vor und er spricht nach. Mhm. Und er weiß offensichtlich nicht, was sie sagen wird. Mhm. Weil in dem Moment, in dem sie es ihm sagt, ist er ja selber auch überrascht, was sie eigentlich möchte, nämlich diesen Nuklearsprengkopf. Ich meine, gut, theoretisch kann man das psychologisch wegerklären, aber ich habe mir noch überlegt oder gedacht oder mich gefragt in dem Moment, ist diese Szene nicht eigentlich die Bestätigung für uns dafür, dass sie eben keine Halluzination ist? Weil wenn sie eine Halluzination wäre, dann wüsste er doch, was sie sagen wird. Also weißt du, dann wäre er nicht überrascht, wobei natürlich es psychologisch bestimmt möglich ist, Dinge vor sich selber quasi geheim zu halten. Aber der war halt so überrascht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine Halluzination nur ist, weil bei einer Halluzination muss das ja irgendwo im Unterbewusstsein ruhen. Also das war so, wo ich so dachte, so okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das jemals aufgelöst wird. Theoretisch brauchen wir da eigentlich keine Antwort drauf. Es ist auch so spannend genug. Aber das war so das eine. Und das andere, übrigens dachte ich noch so, guck mal, läuft sie im Silberkleidchen rum. Also die ist ja, ich weiß, es wird ihr auch ein bisschen Unrecht getan, dass sie da halt immer nur so in kurz und so halt badiadiadi rumrennt. Aber ich meine, das ist halt natürlich auch gewollt. Naja.
Nimmst du das als sexistisch wahr von Seiten hier der Showrunner, die gesagt haben, wir brauchen ja was sich gut verkauft, oder?
Ich finde das schwierig. Also ich glaube schon, dass es definitiv schon Eye-Candy sein soll, definitiv.
Ja, weil ich meine, Gaius Baltar in dieser Serie, also der neue Baltar, nicht wie der in der alten Serie, ist eben so als Filou, als Halodri, als Womanizer eben so gezeichnet. Und dass sie ihm natürlich dann in echt oder eben als Kreatur in seinem Kopf, wie auch immer, so jemanden zur Seite stellen, der natürlich immer sexy rumläuft, ist ja naheliegend, die zu lohnen.
Ja, ja, also das, wenn man das, damit kann man das eben auch erklären und entschuldigen. Also deswegen lasse ich das auch durchgehen, weil ich sage, okay, in dem Fall ist es natürlich eben, wenn es an Baltar gebunden ist, dann ist das so, der ist halt so, ja, der ist halt auch sexistisch und
ja, ja, also. Ja, klar.
Und hier geht es aber auch natürlich, es ist auch immer, Six ist auch immer so eine Repräsentation von seinen Begehrlichkeiten. Also deswegen finde ich das an sich ja eigentlich schon ganz gut. Und wenn es um Begehrlichkeiten geht, dann repräsentiert sie das natürlich auch in allen möglichen Formen, unter anderem eben auch in Sex. Mhm. Und deswegen ergibt das schon Sinn alles. Aber es ist natürlich trotzdem, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, es ist Male Gaze durch und durch. Also ja, es ist natürlich. Klar. Der männliche Blickpunkt, der uns hier präsentiert wird. Es gab eine kurze Szene, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht für uns gedacht war, aber ich hab's, ich meinte Frauen, da als dann auf dem Gefängnisschiff Lee Adama dann quasi festgenommen wird und dann sitzt er doch da,
ja.
Ohne seine Jacke und dann hat, die haben ja so ärmellose Shirts.
Ja.
Und ich dachte so, hallo Lee, bisschen Biceps, nett anzuschauen. Das war so mein kurzer Gedanke, aber dann war es auch wieder weg. Und dann ging es um die Story. Aber ich dachte mir so, ja, nehme ich. Also wenn alle anderen Six kriegen, dann möchte ich bitte auch ein bisschen männliche Repräsentanz bekommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, das mit dem Zylon-Detektor, da müssen wir nochmal drüber reden, weil irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, falsch verstanden gehabt. Also, wir wissen, dass Adama ja zu Baltar gesagt hat, dass er ein Programm starten soll oder dass er der Chef eines Programms sein soll, die eben nach Zylonen scannen. So. Ja. Und das war letztes Mal. Und da habe ich ihn, letztes Mal habe ich ihn so verstanden, das habe ich, glaube ich, auch, haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar auch schon andiskutiert, dass es schon, also das ist schon irgendwas, das ist schon sowas wie ein Scan-Programm oder irgendwas gibt, womit sie das erkennen können. Und mir war nicht klar, dass sie das erst noch entwickeln müssen. Vor allen Dingen ja auch, weil es ja auch diesen Vorfall gab mit dem, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der Zylone, der auf dem Schiff, also entdeckt wurde, weißt du, der festgenommen und dann ins Gefängnis geschmissen wurde, wo Baltar ihn ja quasi entlarvt hat und gesagt hat, ja, das ist ein Zylone und dann es ja erklärt hat mit mathematischen, statistischen problematischen irgendwie, also wenn das und das so und so, dann muss er ein Zylone sein. Irgendwie so hat er es ja wegerklärt. Und ich dachte ja, dass er quasi, dass auf diesem Algorithmus, den er da irgendwie genutzt hat oder so, dass darauf dieses ganze Programm aufgebaut werden soll. Also mir war das nicht klar, dass da noch erst was erfunden werden muss.
Alles klar. Ja, das war Leoben Connoy, den ich eben fälschlicherweise benannt habe. Das, wen wir auf Caprica sehen, das ist Aaron Doral, das ist dieser PR-Heidi. Wobei die Namen keine Rolle spielen.
Namen sind Schall und Rauch.
Aber auch für mich ganz ehrlich, weil ich habe den ja auch gerade eben falsch benannt. Also den wir auf dem Planeten sehen, das ist der PR-Dude, das ist Doral. Und der andere heißt eben Leoben Connoy, wobei die eben so variabel manchmal mit Vor- mit Nachnamen benannt werden, dann wieder mit Nummern. Das macht es auch wirklich, wirklich schwierig. Ja, ist alles wahr. Also ich möchte nicht zu viel verraten.
Die juckt es wahrscheinlich unter den Fingern.
Nee, überhaupt nicht.
Ich frage mich halt, ob ich irgendwas verpasst habe, weil manchmal machen die auch so Bemerkungen, so kleine, und ich denke, und die überhöre ich dann einfach, weißt du?
Nee, hast du nicht tatsächlich in dem Fall. Also nach meinem Verständnis, da könnte ich gar nicht spoilern, selbst wenn ich es wollte, ist es tatsächlich so, dass er einen Prototypen baut und der auch bereits existiert. Das ist mein Kenntnisstand oder mein Vermutungsstand, weil so, wie gesagt, ich habe kein Detailkenntnis mehr einzelner Episoden, vor allem nicht der früheren Staffeln. Und der aber nicht der Prototyp in der Lage ist, so wirklich breitenwirksam Menschen zu scannen oder zu prüfen. Weil, wie gesagt, es geht ja um 50.000 Leute und das bringt herzlich wenig, wenn er sagt, ja, können wir alles machen, aber das braucht 3 Tage, bis wir einen durchgetestet haben.
Ja, ja.
Und ich glaube, das war der Gedanke. Und da sagt er ja auch, ich brauche mehr Manpower oder Personenpower, wie auch immer. Okay, dann habe Gator zugewiesen, so als Assistenz. Ja. Lieutenant Gator, aber anscheinend reicht das doch nicht. Also ich, mit meinem Kenntnisstand und auch der bisherigen Folgen, habe ich auch auf diese Szene geguckt und gedacht, ach, Ist ja interessant, woher kommt das denn jetzt plötzlich? Also mir ist klar, warum Six nicht will, dass er das dran gibt, weil sein erster Impuls ist ja zu sagen, nimm mich da raus aus der Verantwortung, ich will das alles nicht mehr. Und die wollen eben die Zylonen den Kontakt eben zur Führungsspitze wahren, also zu Adama. Also die wollen nicht, dass Bolter sagt, bitte, bitte, warum so viel Verantwortung, ich will das alles nicht mehr. Die wollen eben weiterhin diesen Draht haben jetzt so ganz oben.
Ich hatte gelesen, da war ich kurzfristig auch, ich sollte vielleicht nicht so viel lesen vor der Folge, aber ich hatte gelesen, dass aber Bolter auch Angst hat, dass sie herauskriegen könnten,
ja.
Also das, was er gemacht hat, weil wenn diese Scan-Geschichte nicht funktioniert, wie hat er dann feststellen können, dass Dalton hieß der, oder? Hast du gesagt?
Aaron
der
Dorrell
im Gefängnis da saß auf dem Schiff dann.
Ja, Aaron Dorrell.
Dorrell, genau. Dass der ein Zylone ist. Und er wusste es ja nur, weil Six es ihm gesagt hat.
Richtig.
Also, dass er quasi Angst hat, dass Adama rausfindet, dass er mit den Zylonen unter einer Decke gesteckt hat. das hatte ich irgendwo gelesen und ich dachte so, hä, dieses, also so wird das ja hier gar nicht dargestellt, oder habe ich das auch, oder ist das vielleicht ein Zusatzmotiv, aber das war mir jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht so verstanden gehabt.
Ich finde das eine legitime Deutung, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist auch kein Spoiler, wenn ich das so sage. Also ich glaube, das kann man so legitimerweise deuten, dass er natürlich Wissen hat, um das die anderen wiederum nicht wissen, also nämlich die Six in seinem Kopf, und er deshalb so verkauft hat, als ja, das war mein Zylon-Detektor, der ist gerade in der Mache und der funktioniert super gut.
Okay, ja. Also ich glaube, er ist ja sowieso in der ständigen Panik, dass man rausfinden kann, dass er im Grunde daran schuld ist, dass jetzt alles, was passiert ist. Aber aber dass das dann so direkt runtergebrochen wurde, auch auf Six, da war ich so ein bisschen so, hä? Okay. Aber ja, klar, okay.
Ich möchte es auch nicht zu streng sein, weil erstens mag ich die Serie, zweitens ist auch, glaube ich, eine zu große Besessenheit mit so gerade wissenschaftlichen oder faktischen Details auch immer so ein bisschen abträglich für den Spaß. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass wir verdammt nochmal echt wenig bis gar nichts wissen über den wissenschaftlichen Prozess hinter dem, was Bolter da angeblich macht. Also, und es fragt doch offensichtlich keiner. Also Gator wird ihm zugeteilt, aber schon, dann schüttelt er ihn ab und schon in dieser Folge scheint er überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Also der befindet sich auch nicht in seinem Beisein und es fragt doch niemals jemand, ja, wie kommen Sie denn eigentlich voran in Ihrem Labor?
Was machen Sie da eigentlich? Genau. Ja. Ich meine, es wird ja wohl noch den ein oder anderen intelligenten Menschen auf diesen Schiffen geben, aber naja, gut, das sei jetzt dahingestellt. Genau, also das war das, was mich mit Bolter noch so ein bisschen beschäftigt hat. Und dann nochmal ganz kurz, um auf Ty zurückzukommen, weil du ja gesagt hattest, Alkoholismus. Ich war tatsächlich überrascht, dass das einfach so ganz kommentarlos auch gezeigt wurde. Und das ist natürlich, also ich fand das, das wurde wahrscheinlich auch echt nur so gezeigt, so nach dem Motto, ja halt, es passiert halt. Und wurde auch nicht kommentiert, aber ich fand das schon ziemlich krass, wie normal das einfach ist. Und ich meine, wir sehen ja, Ty ist ein funktionierender Alkoholiker, der braucht halt erstmal seinen Pegel, bevor der funktionieren kann. Deswegen auch morgens gleich ein oder zwei Schluck und aber dann halt auch kein, aber ich meine, gut, man, beggars can't be choosers, ich meine, man nimmt den Alkohol, den man hat, aber ich würde doch immer Wodka nehmen, weil riecht man nicht so. Aber naja, ja, es scheint jeder zu wissen. Das ist so ein bisschen, aber ich finde das auch so schwierig. Also wie kannst du denn jemandem vertrauen, der einfach schlichtweg die ganze Zeit eigentlich beeinträchtigt ist? Also der ist ja oberster Chef. Ach, sehr schwierig alles. Aber finde ich für die Figur super. Also finde ich einen sehr interessanten Aspekt.
Schwierig, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben einfach nur Glück, weil ich fühle ähnlich. Ich habe in meinem Leben ganz wenig, also in meinem Berufsleben ganz wenig Kontakt gehabt mit Menschen, die offensichtlich alkoholkrank waren. Aber es gibt sie eben und es gibt Millionen Menschen davon. Und die sitzen eben auch nicht alle zu Hause und leben von der in Gänsefüßchen Stütze und tun den ganzen Tag gar nichts, sondern die arbeiten eben auch. Und ich meine, ich hatte auch ein paar Kollegen, ehrlich gesagt, also die offensichtlich ein Alkoholproblem hatten, aber die waren nie in der Position, dass sie, sagen wir mal, meine Chefs waren oder irgendwie destruktiven Einfluss hätten haben können auf die ganze Firma oder auch nur auf ihr Team. Deswegen fand ich das alles nicht so schlimm. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ganz viele Menschen müssen sich mit solchen Kolleginnen und Kollegen und auch ehrlich gesagt auch Chefs und Chefinnen rumschlagen jeden Tag. Und
ja, absolut.
Deswegen also finde ich das, wie das hier porträtiert wird, relativ, ich befürchte, das ist sehr, sehr lebensnah tatsächlich, dass der da jeden Tag reinkommt und eine Fahne hat von hier bis ans Ende des Ganges und alle sagen so, uff, okay, Chef.
Ja, aber vor allen Dingen glaube ich auch, also das auf jeden Fall, ich habe es tatsächlich in der Arbeitswelt schon direkt erlebt, also es war nicht so schön.
Nee, schön war das nicht, nein.
Ja, ich war Gott sei Dank nicht negativ betroffen, aber es war eine sehr komplizierte Situation, aber Ich finde es auch interessant, dass das hier sich ja auch abspielt im Militär. Das heißt, er hat ja eine recht hohe Position. Mhm. Er hat eine sehr hohe Verantwortung mit sehr hohem Stress und sehr viel Druck. Und da ist es ja nicht ungewöhnlich, dass dann Leute eben zu Coping-Mechanismen greifen, die vielleicht Drogen sind. Also ob das jetzt Alkohol ist oder aber was anderes. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass als die Soldaten wach bleiben mussten, die Piloten, dass die ja quasi Drogen verschrieben bekommen haben vom Captain. Mhm. Und das heißt, es sind auch Drogen an Bord erhältlich. Also ich meine, natürlich ist es schlimm genug mit dem Alkoholismus, aber er könnte ja theoretisch auch zu anderen Dingen greifen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Deswegen, und ich glaube, in den Konstellationen, also gerade in diesen High-Pressure-Berufen, wo du viel Verantwortung hast, wo Leben an dir hängen und so weiter, da ist das, glaube ich, etwas, was man häufiger antrifft. Da ist er halt dann das Paradebeispiel dafür.
Sehr richtig, sehr gut erkannt, sehr gut beschrieben. Ich finde, ehrlich gesagt, die Serie macht das sehr lebensnah und ich finde es tatsächlich sehr gelungen. Ich finde, das wäre viel zu einfach, weil klassischer Seifenopernstoff zu sagen, aha, guck mal, hier haben wir Figur X mit einem Alkoholproblem, wir müssen das sofort thematisieren. Es ist eben auch so in unser aller Leben, dass wir alle kennen solche Menschen im Privaten wie im Beruflichen. Wir sind solchen Personen begegnet und können vielleicht von Glück sagen, dass die nicht weisungsberechtigt uns gegenüber waren. Aber so ist das eben. Also,
ich finde es dann aber ehrlich gesagt auch gut, dass sie trotzdem weiterhin, ich sage jetzt mal die Eier haben, ihn als Unsympathen darzustellen. Also er ist halt eben nicht der raffe Kerl mit irgendwie dem Herz aus Gold, den der Alkohol irgendwie zerstört hat. Nee, es ist halt ein Arschloch und es ist auch ein Arschloch, auch wenn er trinkt, ja. Also ich fand das irgendwie, das finde ich irgendwie gut. Also ich meine natürlich, vielleicht hat er noch einen Redemption-Arc, wer weiß, was da noch kommt, aber irgendwie fand ich das erfrischend, dass man sagt, ja Leute, sorry, aber er ist halt auch ohne Alkohol nicht gerade.
Immerhin nimmt er den Menschen nicht so viel Wasser weg, den anderen. Es gibt ja immer noch Wassermangel.
Das dachte ich auch.
Es gibt ja immer noch Wassermangel, aber um einen Kritikpunkt von deiner Satz aufzugreifen vom letzten Mal und ich teile den ja auch durchaus. Ich finde auch die Konsequenzen, die das hat für die Crew und auch für die Zivilisten an Bord dieses Schiffs, der Galactica und der anderen Schiffe, die werden wirklich kaum gezeigt. Wir sehen dann zwar, wie so Commander Adama fast mit der Pipette sich da irgendwie Wasser einschüttet und auch Gaius Bolter anbietet, aber wir sehen nie wirklich jemanden da komplett dehydriert in der Ecke sitzen oder Bewusstsein verlieren und da dachte ich mir auch, also so ein kleiner Moment und sei es so ein Moment gewesen, so von wegen Crewmitglied XY fällt im Hintergrund um vor Erschöpfung oder Dehydration, wäre nicht so verkehrt.
Mir hätte ja ehrlich gesagt auch schon gereicht, also wir müssen ja gar nicht so dramatisch sein, mir hätte auch schon gereicht, dass vielleicht irgendjemand von den Soldaten über einen anderen Soldaten irgendwie einen blöden Joke macht, so von wegen, ja, man riecht dich bis irgendwie am Ende des Ganges. Und so, ja, ich habe halt seit 3 Wochen nicht mehr geduscht, irgendwie so, weißt du? Irgendwie, das hätte ja schon gereicht. Also, aber ja, du hast schon, das ist, ja, man hätte es besser darstellen können, das stimmt schon. Na
gut, meckern auf hohem Niveau. So, der längste Handlungsstrang und damit eigentlich so 90% der heutigen Folge, Meuterei auf der Astral Queen, beschäftigt sich eben mit dem Gefangenenaufstand auf eben selbiger und den habe ich mal zusammengefasst mit für die Arbeiten auf dem Mond mit Grundwasser, also Sharon hatte den ja entdeckt, mit Crashdown an Bord, werden Arbeitskräfte benötigt. Rosalind und Adama wollen hierfür Strafgefangene im Tausch gegen sogenannte Freedom Points rekrutieren. Darüber können wir auch gleich noch reden. Deren Anführer, der zu 20 Jahren Haft verurteilte Terrorist und oder / Freiheitskämpfer Tom Zarek, oder heißt der Zarek?
Zarek,
Entschuldigung, lehnt ab. Li Adama, also Apollo, versucht sich am Dialog mit ihm. Mit Hilfe eines Besatzungsmitglieds gelingt den Gefangenen der Ausbruch. Kelly Duala und Billy werden als Geiseln gehalten. Zarek fordert die Entlassung der Präsidentin und also nicht die Entlassung im Sinne von aus dem Knast, sondern die Entlassung aus ihrem Amt. Die Entlassung aus ihrem Amt fordert er und freie Wahlen. Doch Rosalind lehnt dies ab. Starbuck wird an Bord der Astro Queen geschickt, um Zarek auszuschalten. Dieser offenbart gegenüber Apollo, dass er fest damit gerechnet, dass Rosalind das Gefangenenschiff angreifen lässt, was ihn und die anderen Gefangenen zu Märtyrern machen würde. Apollo wendet das Blatt, sehr verkürzt gesagt, und vermeidet ein Blutvergießen, indem er Zarek dazu bringt, im Tausch gegen freie Wahlen in 7 Monaten bei der Wasserförderung mitzuhelfen. Die Astral Queen bleibt in der Gewalt der Inhaftierten. Kelly wird schwer verletzt, gerettet und abtransportiert und am Ende vertraut Rosalind Apollo ihre Krebserkrankung an, die aber keinesfalls bekannt werden darf. So, das ist eine Menge. Sehr viel, und über was davon möchtest du gerne sprechen?
Über alles.
Die Freedom Points. Ich finde, okay, das geht für mich so ein bisschen nach Reagan- oder Bush-Rhetorik. Ich habe irgendwie doch so ein bisschen so Freedom. Ich habe vielleicht auch Trump. Ich weiß, das ist für mich immer so Republikaner-Sprech.
Ich fand das auch total gruselig. Also wie, ich habe das gesehen und gehört und so. Ich dachte so, es ist gruselig, wie zeitaktuell so eine alte Serie dann doch immer wieder werden kann. Das, was uns ja auch eigentlich nur zeigt, und das wissen wir, aber das wird in so Details dann einfach deutlich, dass die Mechanismen immer die gleichen sind. Mhm. Ja. Aber das war schon ein bisschen gruselig. Ich fand das ganz, also erstmal fangen wir damit an, okay, wir können da nicht einfach nur Wasser irgendwie schöpfen, wir müssen das Eis abbauen und schmelzen, weil nur das ist irgendwie als Wasser für uns verträglich. Okay, gut. Dann hieß es, wir brauchen mindestens 1000 Leute. Dann dachte ich noch so, okay, Leute, wir haben hier 50.000 Leute, ziehen wir mal ein Drittel ab, weil alt oder Kinder oder so, dann haben wir immer noch genug Leute übrig, um da 1000 starke Arbeitskräfte rauszuziehen. Das müssen doch nicht unbedingt die Gefangenen sein. Mhm. Also dann dieser Gedanke zu sagen, okay, wir nehmen die Gefangenen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber also ich finde, die Erklärung zu sagen, oh mein Gott, jetzt müssen wir die Gefangenen nehmen, wir haben sonst keine anderen, das finde ich total bescheuert. Ich bin mir sicher, die leiden ja alle unter Durst, die wissen genau, was da auf dem Spiel steht. Mhm. Da werden sich doch wohl 1000 starke Männer finden lassen oder starke Frauen, die sagen, wir bauen das jetzt ab. Mhm. Also das fand ich so ein bisschen, dann zu sagen, okay, nee, wir nehmen die Gefangenen, das finde ich irgendwie auch doof. Ich meine, es ist natürlich auch eine Hierarchie, die hier gezeigt wird, nach dem Motto, wir möchten nicht körperlich schwer arbeiten, ja, sondern wir lassen das machen. Und von wem lassen wir das machen? Von denen, die wir als offensichtlich unter uns stehend ansehen, und das sind halt die Gefangenen. Mhm. Und da natürlich dann wieder die Problematik mit, es wird ja auch von Sklavenarbeit, von Ausbeutung gesprochen, also das ist ein sehr slippery slope, also ein sehr schmaler Grat, auf dem sie sich da bewegen.
Ja.
Und das dann eben mit so vielen Points zu verargumentieren, das ist natürlich absoluter Bullshit.
Vor allem wird das auch nie genauer definiert, so ihr könnt euch Freedom Points verdienen und die sorgen dann quasi für eine Haftverkürzung. Aber was ja eben vorher gesagt wird, ist, dass sie sowieso schon zu Anhörungen unterwegs waren Richtung Caprica City, bevor eben dann der Planet zerstört wurde. Das heißt, die wären wahrscheinlich so oder so frei gewesen, also viele von denen zumindest eine Woche später. Deswegen denen anzubieten, ja, ihr kommt dann noch früher frei, ist so ein bisschen... Hat so Geschmäckler. Und ich höre dich, du hast komplett recht. Ich finde es gut, weil, Entschuldigung, also das war so mein Blick darauf, dass der durchaus kritisch war in Richtung Adamas, aber vor allem eben Rosalinds Richtung, im Sinne von, ja, so entscheiden eben die Obrigen darüber. Also von Rosalinds Warte aus, glaube ich, ist das so eine Art Rehabilitationsmaßnahme. Also die könnte froh sein, dass wir ihnen sowas Tolles anbieten. Ist das nicht großzügig für uns, von uns? Wir bitten die wieder ein als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. Überhaupt, wir müssen uns ja sowieso fortpflanzen, um die Menschheit zu retten und so weiter. Für die ist das einfach so eine Win-Win-Win-Situation. Und die Gefangenen legitimerweise blicken eben darauf und sagen, hey, nee.
Ja. Ja, aber auch so, auch der Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wer war es, Chai? Irgendwer hatte kommentiert, so ganz lapidar, ja, die sitzen da seit Wochen in ihren kleinen Gefängniszellen und können noch nicht mal irgendwie raus und sich die Beine vertreten. Die sind bestimmt heilfroh, wenn die auf dem Planeten runter dürfen und körperlich hart arbeiten. Ja. Und ich dachte so, what the fuck?
Ja. Wie großzügig,
also,
ne?
Also noch mehr Obrigkeitsdenken als in dem Moment, also sowas von entitled, weißt du? Und ich dachte so, nee.
Ja, Bastide.
Fürchterlich.
Also das sind eben die Aristokraten. Das sind quasi Aristokraten. Das sitzt du nicht, aber...
Ja, aber das ist natürlich hier irgendwie. Dann auch der direkte Vergleich, klar, mit der Französischen Revolution.
Genau. Deswegen der Episodentitel so wunderbar treffend. Ich fand es sehr, sehr smart tatsächlich. Und ich schätze auch die AutorInnen der Serie so ein, dass sie sich über sowas schon durchaus Gedanken gemacht haben. Weil auch die... Adama, Rosalind und vor allem Tai eben auch sehr, sehr in Grautönen gezeichnet werden und nicht als diese Goody-Two-Shoes immer heldenhaft agierenden Leute und uneigennützig. Also die gucken schon auf die Situation und sagen, wie können wir das denn eben denen was anbieten, worauf die eingehen, aber auch etwas, weil ein Angebot machen, nachdem wir uns selber gut fühlen und das auch ein gutes Bild von uns so in der Allgemeinheit zeichnet. Weil das spielt ja eine Rolle.
Ja, wenn man sich die Situation mal auch anschaut. Also eigentlich ist es ja gut, es sind jetzt nur 12 Tage. Deswegen noch geht es. Aber es ist auch eigentlich total unhaltbar, dass die Gefangenen da in diesem Schiff einfach jetzt wirklich so in einem Limbo einfach stecken. Ja. Die waren wohl auf dem Weg, wie du gesagt hast, zu Anhörungen. Aber jetzt ist ja eigentlich gar nichts. Also jetzt, also du sitzt da in diesem Gefängnis und du weißt auch einfach nicht, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt für immer hier im Gefängnis sitzen bleiben müssen, bis das alles geklärt ist, bis sich hier irgendwie neue Herrscherstrukturen oder so gebildet haben. Also du weißt ja, du bist ja absolut verloren. Also ich möchte da kein Gefangener sein, ich sag's dir ganz ehrlich.
Ich glaube, das ist jetzt sehr, Ron Moore sagt, das sei ein bisschen zugeständnis an den Sender gewesen, diese Folge zu machen. Einerseits finde ich sie eben dann doch wiederum so fernab von dem, was Moore vorher gemacht hat, nämlich so differenziert in der Art und Weise, wie er die Situation porträtiert und dann eben auch hier, da mal, also Apollo zeigt, wie er das verhandelt. So. Und er wirklich der auf den Terroristen Freiheitskämpfer zugeht und sagt, du, ich fand dich cool, als ich studiert habe, warst du irgendwie der Coolste, ich habe dein Buch gelesen, total mega, mega gut und so. Ich glaube, das hätte er bei Star Trek sowas nie machen können. Er hätte nie Riker oder Jordi LaForge oder wer auch immer sagen können, ja, ich weiß, du bist Terrorist, aber du bist doch ein ziemlich dufte Type.
Ja, das ist natürlich aber auch, weil hier natürlich dann jetzt die Frage aufgeworfen wird, die ja durchweg auch durch die Folge aufgerufen wird, was genau oder wie habe ich Tom Zarek, wie habe ich den einzuordnen? Hm. Ist er Held und Freiheitskämpfer oder ist er Terrorist und Krimineller?
Tja.
Und das ist halt natürlich die klassische Frage. Und wie immer ist die Antwort, wie sie immer schon gewesen ist und auch sein wird, es ist alles eine Frage der Perspektive. Also von welcher Seite aus siehst du das? Und selbst die Leute, die vermeintlich auf seiner Seite sind, die Sagittarians, also das ist ja da, wo er herkommt, also wir wissen ja auch nicht so wahnsinnig viel über ihn, aber es ist wohl so, es wird erwähnt eben in einem Gespräch, weil eine der Soldatinnen ja auch Sagittarian ist.
Duala, ja.
Er hat wohl die Kolonie angegriffen mit Bomben.
Ja.
Aber wir wissen nicht genau, warum. Also vermeintlich, um gegen die Obrigkeit sich zu wehren. Aber also es ist irgendwie alles nicht so klar. Auf jeden Fall sagt sie, nicht alle sind auf seiner Seite. Also wir sehen, es gibt Leute von der Kolonie, die sehen ihn als Freiheitskämpfer und Helden. Und es gibt Leute, die sehen ihn eben als Verbrecher. Ich bin mehr auf der Verbrecherseite.
Ja.
Und irgendwie, es ist so ein bisschen undurchsichtig. Also
Es ist eine ganze Menge. Und ehrlich gesagt, da spürt man auch ein bisschen einfach die Kürze leider so ja. Folge für diese Menge an Story, die sie erzählen wollen, weil du hast ja recht, du, deine Mutmaßung, da verrate ich ja nicht so viel. Ich meine, Tom Zarek überlebt diese Folge und nicht nur überlebt er sie, er ist danach machtvoller, als er in einer machtvolleren Position, als er vorher war. Wir haben den nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die wollen ja offenbar einfach den Boden ebnen, den Boden bereiten für zukünftige Storylines mit ihm. Und dafür ist das einfach verdammt wenig Zeit. Also wenn du da den Recap abziehst und die Opening Credits, End Credits, wie auch immer, hast du noch 40 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe auch hier und da gedacht, boah, ey, das hat echt kaum Luft zum Atmen. Also da wird dann auch Starbuck am Ende der Folge oder gegen Ende der Folge beauftragt, ihn auszuschalten, quasi durch ein gezieltes Attentat, durch einen Kopfschuss. Und sie sagt, ja klar, mache ich. Und eine Minute später ist sie schon an Bord der Astral Queen und es wird überhaupt nicht groß thematisiert, wie die da eindringen können, andocken können, ohne dass jemand mitbekommt, weil die haben ja auch die gefangenen Mitglieder der Crew überredet, denen zu helfen. Also irgendjemand muss ja mitkriegen, dass da quasi die Vipers da gerade andocken und ein Attentatskommando zu denen rübergeschickt wird. Und also da habe ich auch gedacht, oh, da sind Plotholes drin tatsächlich, wenn man die suchen möchte, die sind groß wie der größte Graben.
Ja, ja, das ging am Ende ging das alles irgendwie super schnell. Ich fand zum Beispiel auch, das ist das eine, also wo habe ich Zarek einzuordnen? Dann natürlich, oh mein Gott, er tauchte auf und ich so, den kennen wir doch. hier haben wir natürlich einen Schauspieler aus der alten Serie, nicht einen alten Schauspieler. Obwohl vielleicht auch das. Richard Hatch, oder?
Ja, Richard Hatch, genau.
Genau.
Ist dir das bewusst gewesen, als du ihn sahst? Dachtest du, ja, ach, den kenne ich.
Vom Gesicht her absolut. Dafür habe ich genug Battlestar Galactica von der alten Serie gesehen, dass ich das wusste. Hättest du mich jetzt gefragt, wie er heißt, hätte ich gesagt, keine Ahnung. Aber vom Gesicht her wusste ich sofort, wer es ist. Ja.
Ah, zudem könnte ich ein ganzes Trivia-Fass aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt tun sollte oder später. Aber
ich würde sagen, mach's jetzt, aber wir haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit.
Nee, ich mach's jetzt tatsächlich, glaube ich, weil ich es sonst später wieder vergesse. Ich kenne mich doch. Und Battlestar Galactica-Fandom der alten wie neuen Serie ist das bereits etabliert, die Story. Aber da gab es viel hin und her. Also ich meine, die ganze Produktionsgeschichte ist ja wirklich mit Problemen gepflastert. Mhm. Tatsächlich auch mit Zwistigkeiten. Wenn man tatsächlich die Macher, also Ike und Moore, über die alten Leute, die mit der Serie zu tun hatten, also die maßgeblichen mit Dirk Benedict oder Richard Hatch, aber eben vor allem Glenn Larson reden hört, dann kommt er eben vor allem wirklich größtmögliche Unsympathie und teilweise Hass auf und dann liest man immer wieder, ja, fuck this guy, fuck that guy. Also auch wenn man diese Oral History, so say we all, liest und über Glenn Larson hat zum Beispiel Ron Moore und David Icke haben kein gutes Wort über den zu verlieren gehabt, vor allem eben nachdem Glenn Larson noch erstritten hat, dass er, ehrlich gesagt, nicht mal namentlich genannt wird im Vorspann der Miniserie, sondern eben unter seinem Pseudonym. Und da steht dann eben Christopher Eric James, written by Christopher Eric James. Und Ron Moore hat gesagt, das sei der größtmögliche Diss gewesen, weil dann steht nicht mal dort written by Glenn Larson und Ron Moore, also dem alten Showrunner und dem aktuellen, sondern irgendein Dude, den keiner kennt. Und er meinte, das hätte ihn so geärgert. Ähnliches Beef gab es eben auch mit Richard Hatch, der immer versucht hat, die Serie zu reaktivieren, aber eben als Fortsetzung der alten Serie. Also Richard Hatch hat ja Apollo gespielt in der alten Serie und er hat aus eigener Tasche 2000 einen eigenen Trailer produziert, The Second Coming hat er den genannt und damit eben quasi bei Universal gepitcht eine neue Serie. Und da, dann kam es aber eben anders, die haben das nicht gekauft, dann wurde Brian Fuller involviert, die Serie ist auch gefloppt, also das war dann eben auch noch die Rede von bei Universal um eine Fortsetzung der Reihe und dann kam eben die David Icke, Ron Moore Serie. Und bis kurz vor dem Start gab es wirklich das allerböseste Blut zwischen den beiden. Vor allem eben zwischen Ike, Moore und Hatch. Und Hatch hat dann eine Galacticon, also so eine Con für Battlestar Galactica-Fans organisiert und Ron Moore da eingeladen. Mhm. Und Ron Moore meint wohl in dem Wissen, also David Icke hat sofort wieder gesagt, wiederum fuck the sky, da komme ich nicht hin, der will uns irgendwie nur in die Scheiße reiten. Ron Moore hat gesagt, komm, ich stelle mich dem. Hat ein paar Clips mitgebracht aus dem neuen Battlestar Galactica und wurde auf der Bühne ausgebuht. Und die haben wohl wirklich mit Bechern beworfen und alles Mögliche. Bis dann eben Richard Hatch, der das selber so eingefädelt hat, wohl auch um sich nur mal bestätigt zu sehen, dass eben Ron Moore der Falsche ist, das ganze Konzept, was sie hier gestartet haben, das Falsche ist, auf die Bühne gekommen ist, hat gesagt, okay, ja, ich verstehe euren Frust und irgendwie war das ja auch so ein bisschen als ich reite mal in die Scheiße rein gedacht, aber nicht so, Leute, jetzt haltet euch mal zurück. Und Ron Moore muss wohl an dem Tag noch zu ihm hinter der Bühne gesagt haben, weißt du was, ich verstehe deinen Frust, sie haben sich ausgetauscht, ich möchte nicht sagen angefreundet, aber sie sind zu einem Agreement gekommen, dass er gesagt hat, wenn die Serie fliegt und wir nach der Miniserie noch was produzieren, kriegst du eine Rolle, ich schreibe was für dich. Und ich glaube, bis zum Serienende, da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, sind die niemals so richtig miteinander rein gewesen, im Sinne von, wir sind jetzt die dicksten Buddies, aber man hat miteinander geredet.
Und wie ist die Situation, weißt du, wie die Situation heute ist? Also nachdem die ja jetzt schon lange vorbei ist, man trifft sich ja wahrscheinlich auch immer mal wieder auf Cons oder sowas.
Ich weiß von Richard Hatch, also Ron Moore, ich glaube, der hat ein gutes Auskommen, der produziert mittlerweile Outlander und Spin-offs von Outlander.
Nein, das ist gar nicht die Frage, ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass der auf die Cons geht, das muss, der, also der hat genug anderes aktuell sehr erfolgreich laufendes, dass der sich nicht Cons stellen muss, wenn er nicht Bock hat drauf. Aber Richard Hatch, würde ich jetzt mal behaupten, kann da immer auch einen kleinen Penny nebenbei verdienen.
Ja, ich glaube auch. Richard Hatch ist bis zum heutigen Tag nicht komplett damit im Reinen. Er meint, er freut sich über die Rolle, über den Respekt, dem seiner Person doch gezollt wurde. Er findet aber, er fühlt aber immer noch die Figuren zum Teil, inklusive seiner eigenen Apollo, für verraten und verkauft. Und er meinte nicht, das Problem sei nicht, aus Starbuck eine Frau zu machen, aber eben das irgendwie so mit so viel Nachdruck zu machen und sich so stark inhaltlich von der alten Serie zu lösen. Und er
beharrt auch. Lass mich bitte einmal seufzen. Also ich meine, ich verstehe das ja, aber hier sind wir wieder zurück bei den Old White Dudes.
Ja, also Old White total, Dudes. Total. Also er beharrt auch bis zum heutigen Tag darauf, dass er immer noch eine Fortsetzung der alten Serie mit dem alten, damals noch lebenden Personal bis heute für besser gehalten hätte. Zumindest hat er sich so Ende der 10er Jahre in diesem So Say We All Buch geäußert, als das, was da passiert ist. Also selbst rückblickend auch auf seine Rolle, die er dann hier bekommen hat, sagt er immer noch, das ist schon okay, aber ich hätte es nicht so gemacht.
Krass, ich werde immer neugieriger. Irgendwann mal werde ich das, also was heißt irgendwann mal, ja, vielleicht jetzt dann schon bald, mir das Buch auch echt mal holen, weil ich finde, das ist alles gerade super spannend. Mir war gar nicht klar, dass es echt so ein richtiges, krasses Chaos war da. Also hinter der Bühne, it's a big mess, irgendwie sowas.
Also es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Classic Track, mit der TOS versus TNG-Situation damals 86, 87, als eben TNG angekündigt wurde. Es muss wohl wirklich eine Menge böses Blut gegeben haben und viele, viele, also inklusive federführender Gestalten wie Dirk Benedict und Glenn Larson haben das bis heute, also Glenn Larson ist mittlerweile tot, nicht verdaut. Also Glenn Larson war wohl bis zuletzt wirklich, wirklich sauer, dass sie ihn auch nicht gefragt haben, eine neue Serie zu schreiben.
Aber ganz ehrlich, das finde ich eine berechtigte, da wäre ich aber auch. Und vor allen Dingen dann echt noch so ihm, also noch eine mitzugeben, so nachzutreten, noch nach dem Motto, dann, wenn wir dich schon nennen müssen, dann aber nicht namentlich.
Das war Glenn Larsons Wunsch. Das war
Entschuldigung, das war sein Wunsch. Ich hatte gedacht, dass. Okay.
Ja, genau. Nein, ja, das war tatsächlich, er wollte das auf keinen Fall der Eindruck entstünde bei der Miniserie, bei der neuen Miniserie, er daran das irgendwie kreativ beteiligt war. Und darüber haben sich auch Icke und Moore in einem Buch wiederholt geäußert. Sauer, muss man sagen, weil er sagt, der verdient an jeder verdammten Minute unserer Serie, an der er überhaupt keine Arbeit hat, mit bis zu seinem Tode. Und seine Erben genauso. Also jede Tantiemen werden ihm ausgeschüttet. Er steht in jeder einzelnen verdammten Folge als Creative Consultant und Based On drin. Das heißt, jedes Mal einen schönen Dollar oder
mehr
für ihn.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, das gleiche Recht fordern sie für sich ja auch ein, wenn sie Ideen entwickeln, auf denen jetzt Leute Serien machen. Aber ja, es ist natürlich alles sehr, sehr schwierig, gerade wenn es um Geld geht. Ja, also.
Und ich glaube, da geht es um viel Geld. Ich glaube, damals konnte man doch mit Fernsehen eine Menge Geld machen. Heute sieht die Welt wahrscheinlich auch anders aus. Aber ja.
Ja, aber gut, okay. Zurück. Also, aber Zarek ist eine sehr spannende Figur. Du hast recht, es ist alles sehr, sehr eng, sehr dicht gepackt. Ich fand tatsächlich die Szenen zwischen Zarek und, oder Zarek, ich weiß gar nicht, ich sage immer deutsch ausgesprochen.
Ich will immer Zarek sagen, weil ich meine, der Star Trek-Figur heißt so, aber ja, der heißt Zarek, genau.
Und Lee fand ich sehr spannend, also diese Auseinandersetzung zwischen den beiden, die hätte tatsächlich mehr Luft gebraucht zum Atmen. Die fand ich sehr gut, die hatte wahnsinnig viel Potenzial, aber die war zu kurz. Also das war so eine etwas längere Szene und dann war schon wieder gut. Und ich so, hä? Mhm. Also da wäre ein bisschen mehr tatsächlich drin gewesen. Vielleicht habe ich es auch mal wieder verpasst, aber die Tatsache, dass ja Adama auch verhindert, dass Starbucks Zarek schießt.
Apollo, ja, Lee Adama, genau.
Lee Adama, genau. In erster Linie auch deswegen, weil er ja nicht möchte, dass Zarek zum Märtyrer wird. Mhm. Weil wenn man ihn zum, also das wäre ja eigentlich genau das, was er möchte. Er möchte ja zum Märtyrer gemacht werden. Er wollte das ja ursprünglich eben, indem es zu einem Kampf kommt mit Battlestar Galactica. Aber er hätte ja sein Ziel genauso erreicht, wenn er jetzt erschossen worden wäre von der Obrigkeit. Genau. Und das, ich weiß nicht, ob das so klar war. Also ich meine, mir war es klar, aber also dass das die Motivation von Lee Adama dann am Ende auch war, weil es wurde so ein bisschen dargestellt, als hätte der irgendwie eine ganz andere Motivation und würde jetzt plötzlich irgendwie seinen eigenen Weg da irgendwie gehen. Es war so ein bisschen schief, aber.
Wer, Zarek oder Apollo? Also Lee Adama.
Apollo, also Lee Adama. Ja.
Ja, das ist richtig.
Also man fragt sich dann, warum verhindert er jetzt, dass Starbucks ihn erschießt? Ja, weil er nicht möchte, dass Zarek zum Märtyrer wird.
Ja.
Warum? Entschuldigung bitte, aber das ist ja 1+1=2. Das ist ja wirklich einfach zu navigieren auch und zu sehen, warum überhaupt soll Starbucks ihn denn erschießen? Weil es ist doch klar, dass der dann zum Märtyrer wird. Also ich verstehe auch nicht, warum die das in Auftrag gegeben haben.
Ist eine dumme Entscheidung tatsächlich. Und Lee Adama trifft die einzig richtige Entscheidung.
Ja, und aber mit Lee ist es, also ich weiß nicht. Also das war so die eine, das, also so grundsätzlich, und dann wird uns ja auch die, also und die Szene, wo Lee dann auch sagt, ich habe dein Buch gelesen und gerade so als junger Revolutionär und so weiter, das war ja alles so ein bisschen spannend und hat auch ganz viele richtige Dinge drin gehabt und so. Da sehen wir ja auch, dass Zarek ja offensichtlich eine Vergangenheit hat als streitbarer Intellektueller, der von der Gesellschaft auch anerkannt worden ist. Ich meine, er hat ein Buch rausgebracht, das wurde viel diskutiert. Das wurde dann irgendwann verboten, weil es wahrscheinlich dann so in Richtung Manifest auch gegangen ist, was ja dann schon sehr schwierig ist, so von wegen terroristische Schrift und so. Aber es scheint es ja zu geben. Also hier wird uns halt einfach gezeigt, dass man nicht so richtig weiß, ist er böse, ist er gut. Ja,
ja, richtig. Ich glaube, man versucht das bestmöglich zu kommunizieren. Ich,
ja.
Wiederum, du hast es gesagt, ich habe es gesagt, es hätte alles ein bisschen mehr Luft zum Atmen gebraucht. Ich glaube, durch zwei Szenen eben diesen Moment, in dem Duala sagt, ja, er ist ein Verbrecher, und andere in der Crew sagen dann, nee, im Grunde ist er doch eigentlich ein cooler Dude, Freiheitskämpfer. Ah, warst du dabei? Du warst nicht dabei, ich war dabei und so weiter. Und dann eben genau dieses Zwiegespräch zwischen dir, Dama, und ihm, wo er sagt, ich habe dich in der Uni gelesen und fand dich damals ganz toll. Und er wird ja auch nicht als gewalttätige Person gezeigt, nochmal in eindeutiger Abgrenzung zu anderen Gefangenen, beziehungsweise einem Gefangenen insbesondere, von dem du eben siehst, dass er sofort Gewalt anwendet oder ist wohl ein schmieriger Mörder und Vergewaltiger. Und er wird ja schon dezidiert als jemand gezeigt, der eben mit Worten und nicht so sehr mit Muskelkraft oder Waffen handelt.
Ja, das war auch was. Also wir haben ja dann die Szene eben, du sagst, dass eigentlich, denke ich, tatsächlich, um diese Abgrenzung zu Zarek zu haben, von dem Typen, der ja ganz eindeutig Kelly mitgenommen, also war Kelly, oder?
Ja, genau.
Mitgenommen hat, um sie zu vergewaltigen. Also davon, so habe ich es verstanden.
Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, die Beziehung von Zarek zu seinen, ich sag mal, seinen Männern, also den anderen Gefangenen da. Also ja, man hat gesehen, dass die Wächter, die ihm folgen, die er auf seine Seite gebracht haben, ja offensichtlich von seinem Charme oder von seinem Charisma quasi überzeugt sind. Also da, finde ich, hat schon so ein bisschen so Kultleader-Status gehabt, irgendwie so. Also das fand ich ganz spannend, aber die anderen Gefangenen, die hat er nicht im Griff. Also die folgen ihm zwar, aber man sieht ja dann auch, die sind sich auch selbst die Nächsten. Also in dem Moment, in dem das dann nicht so läuft, wie er ihnen vielleicht versprochen hat, könnte es vielleicht auch zur Meuterei innerhalb dieser Gruppe kommen. Also ich habe das nicht so gelesen, als ob die anderen Gefangenen ihm treu ergebene Fans wären, sondern
total,
das hat halt gerade also es hat halt gepasst, so von der Planung in ihre Pläne.
Ja, richtig. Wir wissen nicht genau, was da in diesen knapp 2 Wochen, seitdem Caprica, ich wollte gerade sagen, explodiert ist es natürlich nicht, aber verstrahlt wurde, von Zylon zerstört wurde, passiert ist, genau, was die untereinander beredet haben, was da mit der Crew passiert ist. Ich finde, es ist ein Zeitraum, in dem ich es für nachvollziehbar halte, dass eben angesichts der Erkenntnis, dass eben all das, was du je besessen hast, deine Heimat, deine Familie, deine Freunde, alle tot und zerstört sind und du dich in dieser ausweglosen Situation befindest, dass dann eben auch einige Crewmitglieder sagen, jetzt müssen wir irgendwie sehen, wo wir bleiben und solidarisieren uns jetzt mit den Gefangenen, also Leute, die wir eigentlich in Schach halten sollen. Ich finde das komplett nachvollziehbar. Aber du hast natürlich recht, es bleibt ein Restrisiko und dass er da einfach so gerade aus seiner Zelle raustreten kann und sagen kann, ich spreche hier im Namen von, ich weiß nicht, die brauchen 1000 Leute, aber ich weiß nicht, ob es tausend Gefangene sind. Das sieht wie eher noch ein paar hundert aus. Aber egal, ich spreche im Namen von ganz vielen und für all diese 100 Männer, ich glaube, es sind nur Männer zumindest, die wir sehen, sage ich nein, wir lehnen ihr Angebot ab. Denke ich mir auch, was ist denn, wenn jetzt gleich einer schreit, nee, ich würde das machen.
Naja, der hat sich schon die Loyalität im Vorhinein natürlich gesichert. Das fand ich übrigens, natürlich ist das so Drehbuchschreiben 101, aber es war natürlich trotzdem eine tolle Szene, als dann kein einziger aus diesen offenen Zellen rausgekommen ist und dann nur diese eine Figur wirklich alleine im Mittelgang stand mit dem Licht von hinten, mit der Silhouette und so. Und die so, ich spreche hierfür. Und dann war das auch noch der alte Schauspieler von Battlestar und so. Das war schon ein geiler Moment. Das war schon so, das hat Spaß gemacht. Ich frage mich übrigens noch, also gut, jetzt haben wir diese ganze Geschichte mit Sarah quasi abgefrühstückt. Lee wiederum hat ja auch so ein paar Dinge hier erlebt in dieser Folge. Also zum einen wirft sein Vater ihm ja vor, dass er nicht loyal zu ihm ist. Also er sagt ja irgendwie, ja, du suchst dir dann halt quasi also eine Seite aus. Und in dem Gespräch im Gang ist aber, also wirkt es für mich so, als ob der Vater meint, Lee hätte sich auf die Seite von Rosling geschlagen, allein schon durch die Tatsache, dass er für sie arbeitet.
Ja, genau, genau.
Lee wiederum sagt, ich bin irgendwie auf keiner Seite, und jetzt aber am Ende, als er ja dann gegen sämtliche Befehle verstößt, also weder das ausführt, was Rosling wollte, noch das ausführt, was Adama wollte, wenn es um Zarek geht, frage ich mich, auf welcher Seite ist denn jetzt bitte Lee? Also eigentlich ist er auf seiner eigenen Seite, oder?
Ja,
weil er setzt ja Rosling unter Druck und sagt, okay, er hatte den Gefangenen ja versprochen, dass in einem Jahr dann Neuwahlen stattfinden. Ehrlich gesagt, für ihn ist es, er sieht es als Win-Win-Szenario, was ich ja auch verstehe, weil es wäre ja sowieso zu Neuwahlen gekommen. Ja? Also das heißt, er hat ihm nichts versprochen, was nicht sowieso schon geplant gewesen wäre, und hat stattdessen es geschafft, sie sogar noch dazu zu überreden, für sie zu arbeiten. Also eigentlich haben sie ja genau das bekommen, was sie wollten, aber eben ja mit ein bisschen anderen Mitteln.
Ich glaube nicht, dass es dazu gekommen wäre. Also ich deute die Reaktion von Adama, also Commander Adama, aber vor allem eben Laura Rosalyn, so, dass die gar nicht so sehr davon ausgegangen ist, dass es tatsächlich noch mal demokratische Wahlen in der näheren Zukunft gibt. Ich glaube, die war eher so der Auffassung, ohne dass es jetzt so ausgesprochen wird, also aber so lese ich ihre Reaktion, dass sie sagte, okay, ich bin jetzt Präsidentin, damit endet meine, also wenn wir das jetzt mit den menschlichen Legislaturperioden in den meisten demokratischen Staaten vergleichen, damit beginnen meine 3, meine 5, meine 4 Jahre.
Ja, aber ich meine, sie weiß ja, dass sie krank ist. Also sie hat ja auch gesagt, sie schafft es sowieso nicht bis zum Ende der 7 Monate. Also das heißt, sie stirbt während ihrer Legislaturperiode sowieso weg.
Ja, und hätte in der Zeit wahrscheinlich selber ihre Nachfolger bestimmt. Und das wäre dann genauso gehandhabt worden wie die Situation mit ihr, nämlich das quasi
König
der...
Erben und so, ja. Ja, genau, aber das fand ich auch so, das fand ich so cool, weil als dann nämlich Lee plötzlich da ankam und sagte, ja, und Neuwahlen, ich habe das denen versprochen und so weiter und habe verhandelt und so, wie sich dann Rosalyn und Commander Adama über den Kopf von Lee so Blicke zu werfen, und ich habe das Ungesagte, dein Sohn, dein Angestellter, weißt du, so, dann haben sie es ja auch gesagt, also dein Berater und dein Sohn. Ich habe das gehört. Und ich musste so lachen, weil in dem Moment halt einfach klar war, offensichtlich. Und also läuft der, also das haben sie nicht erwartet von ihm. Weißt du, die haben gedacht, der ist ein guter Soldat, der folgt den Befehlen, und jetzt wird er plötzlich aufmüpfig und denkt selbstständig und fordert auch Dinge und führt Dinge aus und so. Das fand ich wirklich gut. Was ich dann aber nicht verstanden habe, war der Kommentar des Vaters, der ja dann irgendwie meinte, du hast dich ja jetzt offensichtlich für eine Seite entschieden. Aber welche? Also, das war so, welche Seite denn? Also, meines Erachtens nach hat er sich für keine Seite entschieden, sondern hat einfach seine eigene Seite aufgemacht.
Ja, genau, so sehe ich es auch. Das bleibt ja alles ein bisschen diffus, genau. Das bleibt genauso für mich diffus wie die Rolle von Lee Adama. Also ich finde es jetzt nicht problematisch, dass Apollo hier quasi sich auch so selber begreift als offizieller Abgesandter. Er sagt ja auch, ich bin der militärische Sprecher der Präsidentin. Ja. Und die vorherige Folge endete ja quasi damit, dass sie sagte, nee, ich brauche eigentlich nur jemanden, der mir quasi das Militär erklärt. Und jetzt hat er plötzlich so ein offizielles Amt, über das auch anscheinend jeder Bescheid weiß. Und er fungiert in offiziellen Positionen. Da war ich schon so ein bisschen überrascht, dass jetzt, also ich hatte es tatsächlich jetzt vergessen und dachte, ah, okay, also der ist jetzt nicht einfach nur so eine Art Consultant, sondern ist er wirklich auch jemand, der offiziell sprechen darf im Namen der Präsidentin.
Genau, ist quasi Sprachrohr für die, also in gewisser Weise für die Präsidentin. Deswegen hat ja auch der Vater gesagt, du hast dich offensichtlich entschieden. Ja,
genau.
Interessant fand ich tatsächlich hier, dass, wie du gesagt hast, offensichtlich also Rosling gedacht hat, sie bleibt dann einfach an der Macht. Also die ist ja gerade mal 12 Tage lang Präsidentin und schon sehen wir, dass Macht korrumpiert. Also das war so, okay. Das war das eine.
Aber korrumpiert, also im Sinne von Korruption? Sie ist ja nicht wirklich...
Naja, aber im Sinne von, wer an der Macht ist, will an der Macht bleiben.
Ja, natürlich, klar. Ich glaube auch, das
haben auch... Und auch entgegen den Gesetzen, denen sie eigentlich folgt.
Ja, komplett. Ich meine, das sehen wir auch an der zeitgenössischen Politik, aber auch rückblickend auf Jahrhunderte, Jahrtausende Jahre Menschheitsgeschichte. Ich meine, egal ob gute oder schlechte Herrscher, alle oder Innenherrscherinnen, alle möchten am liebsten natürlich ihre Nachfolgerinnen, ihre Nachfolger am liebsten selber bestimmen und im Optimalfall sogar selber an der Macht bleiben. Also,
interessant fand ich noch den Kommentar von Commander Adama, als dann Lee gesagt hat, ja, ich sehe gar nicht, wo das Problem ist. Wir haben doch jetzt hier die Arbeitskraft. Das ist doch eigentlich ein Win. Und Wahlen wären sowieso in einem Jahr gewesen, also Win-Win. Ja, dann sind sie da jetzt hier auf ihrem Schiff und sind auch für sich und so. Also eigentlich ist es doch super. Und dann der trockene Kommentar von Commander Adama, der dann sagt, ja, aber das Schiff selbst ist eine Waffe. Und ich so, da kommt dann wieder der militärische Stratege raus. Das sind so Dinge, eigentlich hätte das Lee Adama auch wissen müssen. Aber das fand ich noch ganz gut, also so als Kommentar, den man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Mit einem Schiff kann man auch viel kaputt machen, auch wenn da keine Waffen mehr drauf sind.
Ja, das ist richtig. Also vor allem im PR-seitig. Das wird immer, auch allein durch das Erscheinen hier von Dora gleich zu Beginn oder Miniserie. Also PR bzw. Öffentlichkeitsarbeit, also das, was auch die Bevölkerung mitkriegt, zählt hier einfach eine ganze Menge. Auch in dieser Folge wird das ja wieder referenziert, dass alle diese Ansprache von Sarek mitbekommen haben. Und das ist einfach, das jetzt noch schwieriger macht, die Situation zu lösen. Genau, hier bedeuten eben Worte und Handlungen wirklich viel. Und das Zeichen, was das sendet, ist natürlich, da sind irgendwo 500 oder 1000 Gesetzlose, die treiben da jetzt rum. Das ist quasi eine tickende Zeitbombe, auch wenn die keine Munition oder keine Waffen haben. Aber natürlich.
Ja, ich habe halt tatsächlich auch einfach daran gedacht, also du hast zwar recht, natürlich PR, ja, Politik, definitiv. Ich habe tatsächlich ganz simpel gedacht, ja, dann fahren wir halt mal mit unserem, oder wie soll man, steuern wir unser Schiff einfach mal in ein anderes Schiff rein oder in eine Gruppe von anderen Schiffen und weißt du, so. Also, du kannst genug Unheil anrichten.
Ja, aber dafür müsstest du ja quasi so ein kultähnliches Gefüge da also zusammen.
Ja, aber das ist genau, das ist meine Frage. Ja. Weil genau so einen kultähnlichen Vibe habe ich halt von Sarek bekommen.
Ja, so ein Selbstmordkult?
Nein, Selbstmordkult nicht, aber Kult. Also du weißt ja nicht, was dann geplant ist. Also das kann ja alles sehr schnell umschlagen, aber das war so auch nur so ein flüchtiger Gedanke. Also das fand ich noch ganz interessant. Und dann am Ende haben wir ja die Diskussion zwischen der Präsidentin und Lee Adama, dass sie ihm ja gesteht, dass sie Krebs hat und davon ausgeht, dass sie während der Amtsperiode ja quasi dann auch wegstirbt und er ja Mensch sagt, dass es ihm leid tut und so und dann ganz am Ende sagt sie ja irgendwie, sagt er, sie kann sich darauf verlassen, dass er da auch nichts weiter erzählen wird und so weiter und dann sagt sie ja nur, I know you can, you're Captain Apollo. Mhm. Also ich weiß, dass sie das können, sie sind ja Captain Apollo. Mhm. Und daraufhin lächelt Adama nur so milde und verdreht so ein bisschen die Augen und so. Und ich so, ich verstehe das nicht. Also was ist denn das, also warum ist das eine Erklärung? Also hat er so einen guten Ruf als Captain Apollo, so nach dem Motto, ja, ich kann mich schon auf sie verlassen, ich weiß ja, sie sind der Captain Apollo, sie haben einen Ruf wie Donnerhall, sie stehen für Gerechtigkeit oder was. Also dieser Kommentar, der war wohl so als Joke gemeint, aber ich hab's nicht gerafft.
Ja, sagt sie nicht Captain Adama oder Captain Lee Adama?
Ich glaube, sie sagt Apollo. Captain Apollo.
Tatsächlich, okay. Ich meinte so, dass sie quasi eben, dass sie damit sagen will, sie sind ihrem Vater ebenbürtig und ihr Name zählt was tatsächlich.
Ah, okay.
Was natürlich meine These, dafür muss ich den Moment mir aber nochmal angucken, kaputt macht, wenn sie tatsächlich sagt, sie sind Apollo.
Ach so, also ja, ich bilde mir ein, sie hätte Apollo gesagt, aber okay. ich, wir können ja dann nächstes Mal beim Housekeeping nochmal drauf eingehen. Und dann wollte ich nochmal ganz kurz darüber sprechen, über Tai noch, und zwar, der hatte ja noch zwei kurze Geschichten hier drin, wo ich so dachte, warum? Also zum einen die Story mit Starbuck, die ja dann die Leaderrolle quasi bei den Piloten von Adama übernommen hat und gesagt hat, Leute, hier seht zu, dass eure Landungen und so weiter, dass das alles irgendwie besser wird und so, aber sie macht es eben auf so eine Jokester-Variante.
Genau, es gab einen Unfall
so ein bisschen
auf dem Landedeck und sie ist dann im Ready Room.
Ja, und dann aber auch so mit so doppeldeutigen Innuendos und so, weißt du, so und
ja,
ich fand ehrlich gesagt geil, dass sie in dem Moment halt total wie so ein sexistischer Mann gezeichnet wird, aber halt eine Frau ist. Weil ich meine, diese ganzen Innuendos von wegen flache Brüste und untenrum und masturbieren und whatever, ja, also ich meine, wir hatten ja genug drinne. Das war auch so ein bisschen so, und Tai, der sie ja dann auch irgendwie sich zu, apropos pun intended, sich zur Brust nimmt und dann ja auch sagt, also so geht das nicht. Da ist es aber tatsächlich, das ist die Frage, was stört ihn da? Also ihn stört, glaube ich, einfach, wie sie das handelt. Also er sieht so ein bisschen, glaube ich, die Ehre des Militärs irgendwie beschmiert oder so.
Ich glaube, er sieht seine das ist jetzt okay, ist das
also
ein
warum
Spoiler?
Haben wir diese Szene?
Ich glaube, er fühlt sich entmannt, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber er fühlt, seine Autorität würde untergraben. Ich glaube, er sieht sich einfach in dieser Situation, die wir gerade haben, diese Extremsituation für alle Beteiligten als redundant, als nicht mehr wichtig. Er ist halt eben eine Figur, die sehr viele private Probleme hat. Das äußert er ja sogar. Er sagt ja an einer Stelle, was ich eine sehr schöne Dialogzeile fand, irgendwie, wie wenigstens meine Probleme persönlicher Natur, aber ihre sind beruflicher Natur. Das ist irgendwie der Unterschied. So von wegen ist okay, wenn ich saufe und irgendwie ein komischer Typ bin und immer den Brummbär hier spiele, aber wenigstens mache ich meinen Job ordentlich. Hm. Ich glaube, er fühlt sich zu kurz gekommen. Alle haben irgendwie was zu tun, alle sind wichtig. Selbst Leute wie irgendwie Junior Lieutenants wie Gator werden dann irgendwie zu Gaius Balter abbestellt und dürfen an der wichtiger Zylonenforschung mitmachen und so weiter und so fort. Und er ist halt Colonel Saul Tai, ohne wirkliche Funktion. Also ohne, solange eben der Commander nicht ausfällt, solange Commander Adama nicht ausfällt, ist er eigentlich im Grunde verzichtbar.
Ja, das ist nämlich auch meine Frage, was machen die ganzen Tage auf dem Schiff? Also okay, trinken. Naja, und okay, also und natürlich haben die sowieso Animositäten und können sich nicht leiden und dann ist sie wahrscheinlich auch ein Ziel, an dem man sich abarbeiten kann. Und dann ist nämlich auch die nächste Frage gewesen, und dann kommt sie ja später auch nochmal zu ihm und bietet ihm also was zu trinken an und man denkt erst, es ist Alkohol, aber dann ist es Wasser, weil Wasser ist ja eigentlich auch in dem Moment viel wertvoller als Alkohol. Ich habe mich auch gefragt, was ist denn das für eine Szene? Also ist das von ihrer Seite quasi ein Friedensangebot wie eine Entschuldigung, aber dann gleichzeitig die Tatsache, dass sie ihm Wasser gibt und keinen Alkohol, aber so tut, als wäre es Alkohol, ist ja gleichzeitig auch eigentlich ein Fuck you an ihn. Also diese ganze Szene war irgendwie seltsam.
Die ist auch seltsam. Ich konnte mir die auch nicht wirklich erklären, weil tatsächlich
also
ist so ein halbes Entgegenkommen.
Also ich habe die dann halt vage als ihren Versuch, da irgendwie Frieden zu schließen, gesehen, aber irgendwie, aber sein Kommentar war ja dann schon sehr unter der Gürtellinie.
Es bleibt spannend und man muss eben auch sagen, die Figur es ist vieles sehr uneindeutig, auch dieses Messen mit zweierlei Maß, was eben Tai da vornimmt. Einerseits, klar, kann er noch so laut rumtönen, so von wegen, wenigstens mache ich meinen Job ordentlich, dann kann ich trinken, wie ich will, weil das sind ja alles berufliche persönliche Probleme, aber keine beruflichen. Dann wiederum zieht er aber eben Boomer 1 an Bord der Galactica dafür auf, dass sie eben ein Verhältnis hat mit dem Chief und sagt so,
das geht
gar
nicht. Das war die andere Szene, über die ich reden wollte, genau.
Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, also tatsächlich, wenn er aber anscheinend kein Beef damit hat, wenn Leute im privaten ihr Ding machen, sag ich mal, wieso? Und er sagt ja auch, ich möchte hier mit Sharon Lavallari reden und dann nimmt er sie zur Seite und sagt genau das und geht dann wieder und dachte mir, ach, das hattest du mit ihr zu bereden, sonst nichts? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Rüffel von wegen, ja, irgendwie ihre Viper ist nicht ordentlich in Schuss, wachsen sie mal hier die Flügel oder so, aber nö. Da wollte sie anscheinend nur zurechtschützen.
Also ich fand diese Szene auch ein bisschen komisch, vor allen Dingen jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt auch und dass es auch nicht irgendwie früher oder so jetzt dann gewesen ist. Ich frage mich, ob diese Szene vielleicht einfach ein Abreagieren sein sollte, weil er wollte ja eigentlich sich abreagieren an Starbucks, ist bei ihr aber auf Granit gebissen und war aber immer noch und hat dann quasi das nächste mögliche Ziel gesucht, an dem er sich abreagieren kann, an dem er seine Autorität zeigen kann, so ein bisschen das Sportlehrer-Syndrom, weißt du, so dieses ich habe die Macht und ich werde sie auch zeigen und damit ich dann da zufrieden aus, also damit ich jemanden klein machen kann und zufrieden aus der Situation rausgehen kann für mich. Und dann war Boomer ein passendes Ziel sozusagen, und weil da wusste er, wo er den Hebel ansetzen muss, und er wusste, da kann ihm auch keiner gegenreden, weil es ist nun mal gegen die Militärregeln, sie ist die direkte Vorgesetzte, das geht halt einfach gar nicht, und dass er da für sich sozusagen so seine eigene Bestätigung in dieser Auseinandersetzung gesucht hat. Also so habe ich das dann interpretiert.
Ich auch. Es ist übrigens nicht nur das Sportlehrersyndrom, sondern auch das zu kurz zu kommende Männersymptom einfach, und zwar universell anwendbar für alle, okay, glaube ich, Menschen in unseren Breiten in der westlichen Welt. Also das ist einfach so, das ist, ich glaube, okay, er ist einfach gerade, er fühlt sich zu kurz gekommen und ungerecht behandelt und vielleicht auch einfach überflüssig in dieser Welt, in der sie da leben, und ja.
Also so genau, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, theoretisch hätten die Szenen mit Tai hätten rausfliegen können, die Szenen auf Caprica hätten rausfliegen können, und dann hätten wir einfach viel mehr Luft gehabt für die Sarek-Geschichte, und das ein bisschen zu entzerren und ein bisschen mehr Atemraum zu geben, das hätte der Folge besser getan, meines Erachtens nach. Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich, war das eine solide Folge, und also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
Ich hatte es jetzt eine Sache noch im Zuge der Miniserie nicht erwähnt, dass Hilo eigentlich eine Figur war, die ursprünglich nicht wiederkehren sollte. Der sollte einfach da verstrahlt auf Caprica sterben. Also so war das ursprüngliche Konzept. Und dass der überhaupt wieder ausschlägt, ja, tatsächlich einfach eine Entscheidung, die gefallen ist zwischen der Produktion der Miniserie und der ersten regulären Folge. Und ähnlich war es jetzt hier mit Kelly, einfach die ja auch hier stark schwer verletzt wird in dieser Folge. Und da war einfach auch wieder so der Blick mit Blick auf die Schauspielerin und ihre Entwicklung, dass die AutorInnen hier gesagt haben, ja, komm, sie darf noch ein bisschen länger dabei bleiben. Also eigentlich sollte sie wohl auch hier sterben. Aber okay, sie überlebt.
Ja, also interessant, auch wenn die Geschichte jetzt, ich sage mal, eine 0815 Standard-Story ist, also hier werden keine neuen Tropes irgendwie geschaffen, aber es ist, wie gesagt, es ist gut eingesetzt, es ist vorhersehbar, ja, aber ich habe das Gefühl, dass hier und da irgendwie versucht worden ist, doch einen Punkt oder mal irgendwie ein Highlight zu setzen oder vielleicht auch einfach Hinweise zu geben, dass die Zuschauer das ein oder andere rauslesen können an Stellen, was vielleicht über die Köpfe der The Powers That Be irgendwie hinweggeht, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man diese Folge Bastille Day genannt hat, was natürlich einen sehr großen Interpretationsspielraum aufmacht, was Autoritäten, Obrigkeiten, Beziehungen untereinander und so weiter angeht. In Canon, aber auch out of Canon. Also das finde ich schon sehr smart.
Ich danke dir für deine Zeit. Es ist immer, dauert immer ein bisschen länger, um hier mit dir durch jede Folge durchzugehen, als so ursprünglich gedacht. Aber ich bin sehr erleichtert und erfreut darüber, dass es anscheinend auch Battlestar Galactica 20 Jahren, über 20 Jahre nach der Erstausstrahlung, immer noch so viel hergibt, um darüber zu diskutieren. Spoilerfrei, weitgehend. Ich gebe mein Bestes. Ach, verdammt. Wo kann man dich sonst noch hören, Britt-Marie?
Man kann mich hören in Trekgasm. Da besprechen wir die aktuellen Star Trek-Folgen. Das ist ja auch Sci-Fi, das ich lieb und innig habe. Wahrscheinlich wird dann jetzt auch Battlestar Galactica bald ein Plätzchen in meinem Sci-Fi-Herz hinkriegen. Also da kann man mich hören, und auch sehr gerne bei Hot Pink. Wenn man einfach ein bisschen Boulevard-Ausgleich braucht zum harten Sci-Fi, dann kann man da einmal die Woche hören, was die Celebrities so alles draußen in Hollywood treiben.
Feedback, Kritik, Ergänzung und sonstiges gerne an Britt-Marie und mich unter galaktikapodcast@gmail.com, galaktikapodcast@gmail.com. Ansonsten nochmal in den Shownotes nachgucken, da steht die E-Mail-Adresse auch. Wir freuen uns über Lesenswertes und vielleicht auch, also beschimpft uns nicht, aber ansonsten könnt ihr uns fast alles schicken.
Wenn ihr schreibt, ihr habt die Namen falsch ausgesprochen, dann lesen wir das nicht vor.
Ich habe es auch nicht so verkniffen, dich nicht darauf hinzuweisen, ich tue es jetzt doch, die heißt nicht Starbucks, so heißt die Coffeeshop-Kette, das ist Starbucks.
Oh Gott. Ja, fuck.
Ich fand's ganz charmant. Ich habe Sarek falsch ausgesprochen, ist okay. Wir grooven uns doch ein. Haben wir doch, genau. Ich glaube, 71 oder 70 Folgen.
Ich wollte gerade sagen, seht es uns nach, aber wir bessern uns.
Genau. Hört weiterhin Bahnhofs Kino Galactica, und wir hören uns nächste Woche wieder für Episode 3, Zeichen der Reue, Act of Contrition. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Bye, bye.
Oh my God, this is Tom Zarek.
Terrorist?